Der Sneakpot ist am Strand und wir vergnügen uns gleich wieder in den Wellen. Doch bevor wir rausschwimmen, besprechen wir für euch den Film Point Break. Das ist einer meiner Lieblingsfilme aus meiner Jugend. Herzlich willkommen zur Folge 419 mit mir als Patrick Swayze, Robert Krüger.
Hallo. Und der Typ, der da gerade aus dem Flugzeug fällt, ist Stefan Giesbert. Man hat das Aufschlagen gehört unten. Sehr schön.
Method Acting. Ich habe mich kurz auf den Boden geworfen.
Method Podcasting.
Yes, yes. Point Break. Point Break ist ja wirklich einer meiner Lieblingsfilme. Den habe ich bestimmt, also ich glaube, ich habe ihn öfter geschaut als Dirty Dancing. Aus meiner Jugend, halt damals die alte Version mit Patrick Swayze und Keanu Reeves. Ich finde ihn total super. Ich habe ihn aber jetzt schon, muss ich ehrlich gestehen, seit 2 oder 3 Jahren als Blu-ray hier stehen und habe mich noch nicht dran getraut. Ich habe ein bisschen Angst, dass der nicht gut gealtert ist. Aber du hast jetzt den Remake geguckt, auf den ich mich ungefähr seit 2 Jahren freue. Und ich glaube, ich habe auch mindestens vor 2 Jahren zum ersten Mal im Podcast darüber gesprochen. Also, Point Break, worum ging's?
Ja, also es geht im Grunde um das Gleiche, worum es in dem alten Film auch geht. Wir haben eine Gruppe von Extremsportlern, die echt so zum Spaß haben auf der Welt sind. Die Gruppe wird angeführt von einem Typ namens Bodhi. Der wurde im Original von Patrick Swayze gespielt und jetzt in der Neuverfilmung spielt ihn ein relativ unbekannter Darsteller namens Edgar Ramirez. Ich kannte den nicht. Vielleicht geht's da anderen Leuten anders. Die Gruppe im Originalfilm haben sie Banküberfälle begangen, um ihren coolen Lifestyle zu finanzieren. Und jetzt in der Neuverfilmung begehen sie auch Überfälle und Raubzüge, die sie allerdings gar nicht dafür brauchen, um ihren Lifestyle zu finanzieren, sondern das Ganze hat so einen etwas esoterisch angehauchten Überbau. Sie wollen nicht nur nehmen von der Welt, sondern sie wollen auch wieder was zurückgeben. Also klauen sie irgendwo viel, viel Geld und verschenken das dann einfach irgendwie in den Slums der Stadt, in der sie es geklaut haben. Das Ganze ist jetzt auch etwas internationaler aufgestellt worden. Wir sind nicht nur irgendwo in Amerika am Strand, sondern das Ganze geht jetzt extremsportmäßig um die ganze Welt. Und demzufolge sind auch diese Überfälle in der ganzen Welt verteilt. Und auch die.
Also keine Banken mehr, sondern alles Mögliche, oder?
Es wird ein Diamantenhändler überfallen, sie überfallen eine Goldmine, sie rauben ein Geldtransportflugzeug aus und solche Dinge.
Okay.
Und dann haben wir natürlich früher Keanu Reeves gehabt als Johnny Utah, ein junger FBI-Agent, der eben eingeschleust wird in diese Gruppe, um rauszukriegen, ob die das sind, von denen man vermutet, dass sie es sind, und die dann eben zur Strecke zu bringen. Auch jetzt haben wir wieder eine Figur namens Utah, ein junger Mann, gespielt von Luke Bracey. Kannte ich auch nicht vorher. Muss man, glaube ich, auch nicht kennen. Auch er, junger FBI-Agent, der jetzt zur Ermittlung auf diese Gruppe angesetzt wird. Nicht wirklich, weil die FBI-Leute ihm jetzt zutrauen, dass er das groß hinkriegt, sondern einfach nur, weil er auch ehemaliger Extremsportler ist. Damit eröffnet der Film gleich. Er ist Motocross-Fahrer gewesen, sehr erfolgreicher YouTube-Star mit diesen Motocross-Videos und hat seine Motocross-Karriere aber...
Beim Alten ist er Quarterback. College-Quarterback.
Ja, also hier ist es eher schon so, dass er tatsächlich so eine Affinität zu dieser Extremsport-Riege so hat, weil er hat auch so wirklich barkhalsige Motocross-Stunts gemacht, damit, wie gesagt, mit so einer sehr spektakulären Sequenz eröffnet der Film gleich, die allerdings dann auch tragisch endet und er hängt dann seine Motocross-Karriere und seine YouTube-Star-Karriere an den Nagel und wir erfahren dann nach einem Zeitsprung, dass er eben nach diesem tragischen Unfall, bei dem ein Freund von ihm verunglückt ist, eben sein Studium nachgemacht hat und dann zur Polizei gegangen ist und jetzt eben beim FBI Anwärter darauf ist, eben jetzt demnächst mal eine Marke zu kriegen. Und dann fangen diese Überfälle an und er kriegt dann halt relativ schnell irgendwie durch irgendwelche Connections oder weil er eben noch Sachen weiß, die das FBI halt nicht weiß über die Extremsportszene, hat er eine Idee, was die vorhaben. Und der Plan, den er glaubt, dass die verfolgen, ist, dass sie die Ozaki 8 machen wollen. Das ist eine offensichtlich für diesen Film ausgedachte Kette von 8 Extremsportübungen oder wie man es nennen will, also einfach 8 Dinge, die du...
Das klingt wie beim Turnunterricht.
Ja, Übung ist vielleicht das falsche Wort. Also 8 Dinge, die du machen musst und jede davon hat irgend so einen total fashion Namen. Und diese Dinge versuchen sie eben zu machen und das ist so der Pfad zur Erleuchtung, der Pfad ins Valhalla, Nirvana, was auch immer. Und zwischen diesen 8 Dingern feiern sie halt wilde Partys und versuchen eben der Welt auch noch was zurückzugeben, um nicht zu nehmen und überfallen halt irgendwie X und spenden die Kohle, indem sie einfach beispielsweise das ganze Geld überm Dschungel abwerfen oder so oder über irgendeinem Dorf in Mexiko.
Okay.
Sieht alles sehr fesch aus, sieht alles sehr stylisch aus und natürlich hast du dann mit dieser Geschichte hast du die Vorlage gelegt für einen Film voller spektakulärer Actionsequenzen. Allerdings auch, und da komme ich dann zur Kritik, dieser Esoterik-Überbau führt, wie soll ich das sagen, er führt zu sehr viel seltsamem pseudo-intellektuellem, pseudo-schweren Gequatsche, was da jetzt so der, warum wir das machen und unsere Motivation und so weiter. Und das ist alles extrem hohles Geblubber. Sobald sie wieder irgendeine von diesen Action-Dingen in Angriff nehmen, ist es toll und es ist wirklich beeindruckend gefilmt. Also bei den Sportarten musste ich auch immer irgendwie so intern so Checkliste führen. Nichts von dem, was die da tun, haben wir jemals in dieser Extremheit getan, aber bei allem haben wir mal so reingeschnuppert oder bei fast allem.
Echt?
Und ich hab dann immer so abgehakt, so okay, Fallschirmspringen hatte Stefan mal gemacht und Surfen haben wir beide mal gemacht.
Extremcurling hast du gemacht.
Ja genau, ja. Nee, das war jetzt nicht dabei, aber es wird zum Beispiel geklettert, also Bouldern mache ich, okay. Checkliste ja. Abgehakt. Natürlich klettern die Free Solo, was nochmal völlig besinnungslose Variante davon ist. Aber gut, Ultimate Fighting wusste ich jetzt nicht, haben wir glaube ich beide nicht gemacht. Aber
zum Podcast aufwärmen gemacht.
Ach so, ja, stimmt, jetzt erinnere ich mich. Was machen sie noch? Motocross? Ja, Motorradfahren tue ich. Also ich hab immer so, ich fand das immer witzig, so, ja, okay.
Sehr lustig.
Kann man so Häkchen machen. Gut, sie machen dann natürlich immer die Extremvariante. Also es ist dann natürlich nicht nur Fallschirmspringen. Es kommt zwar auch vor, dass sie mal einfach nur Fallschirmspringen, aber sie machen dann natürlich noch Basejumping oder Proximity Flying, also dieses Wingsuit-Fliegen in der Nähe von Objekten. Man kennt dieses eine berühmte Video aus den Alpen, wo es so eine Schlucht runtergeht und in der Mitte von dieser Schlucht, bevor es in den zweiten Teil geht, ist einmal so ein, wie so eine Aussichtsplattform hinter so einer Wiese. Und das ist die Stelle, wo sie am allertiefsten fliegen. Da kratzen sie fast schon mit dem Bauch über die Wiese drüber, bevor dann am Ende von der Wiese, in dem Moment, wo du denkst, jetzt klatscht er auf, das kann nicht sein, der ist noch einen halben Meter über dem Boden oder sowas, dann ist diese Wiese plötzlich zu Ende und es geht die nächste Schlucht runter und dadurch hat er wieder richtig Luft unter sich und kann dann sich den zweiten Teil dieses Abhangs runterstürzen. Wenn man schon ein paar Wingsuit-Videos gesehen hat, dann hat man diese Szene schon mal gesehen, dann hat man diesen Ort in den Alpen, ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wo das ist, aber man kennt diese Schlucht, wenn man diese Videos geguckt hat oder wenn man auf der European Outdoor Filmtour mal gewesen ist, dann kennt man diese Videos. Und genau diese Sequenz oder diese Strecke, die man da, das ist scheinbar die berühmteste Strecke da, die man da fliegen kann. Vielleicht kennt sich einer von unseren Hörern besser aus, kann er mal sagen, wo das genau ist, ich weiß es nicht. Das ist dann da auch drin und natürlich dann halt mit einem Soundtrack entsprechend untermalt und in entsprechender Kinofilmoptik gedreht. Sieht alles fürchterlich toll aus. Aber wie gesagt, meine Kritik bleibt, die Chemie zwischen den Leuten, also damals war das ja so, dass in dem alten Film Johnny Utah und Bodie, die haben so ein sehr ambivalentes Verhältnis miteinander gehabt. Die haben sich immer so umtänzelt und man hat immer gemerkt, dass Johnny nie weiß, ob er Brody vertrauen soll oder ob er denkt, dass das einfach, dass das ein größenwahnsinniger Idiot ist. Und er war schon irgendwie fasziniert von der Sache, aber er hat immer seine Distanz gehalten und blieb immer irgendwie FBI-Agent, auch wenn man manchmal gedacht hat, er kippt jetzt vielleicht. Und das kriegt dieser Film hier überhaupt nicht hin. Also du hast das Gefühl, das Erste, was sie machen, ist, sie fahren nach Frankreich, gehen da irgendwie Wellenreiten auf einer Welle irgendwo draußen auf dem Meer über irgendeinem komischen Shelf von weiß ich nicht was. Und dann surfen sie da und es ist halt leider Tiahupo, was halt nicht draußen am Meer ist, sondern direkt irgendwie in Französisch-Polynesien, relativ nah an der Küste. Aber wir kriegen das, ich erkenne Tiahupo, wenn ich sie sehe, wir kriegen das dann aber als Welle im Atlantik irgendwo vor Frankreich verkauft.
Ja gut, aber
egal.
Das ist künstlerische Freiheit.
Ja, das ist künstlerische Freiheit. Da gehen sie dann, da also, gehen sie dann surfen.
Frankfurt Tatort, da kannst du auch nicht die Strecke ablaufen, die da ablaufen.
Nee, ich fand's nur witzig, weil an manchen Stellen hast du halt den Grund gesehen und hast halt richtig gesehen, dass das Wasser über total flachem so Korallenriff bricht. Das siehst du ja durchs Wasser durch bei einer Helikopteraufnahme. Ja. Und sie erklären dir, dass das jetzt, weiß nicht, 50 Kilometer oder wenigstens 2-3 Kilometer draußen vor der Küste ist.
So, ja, wir wissen ja auch, in Frankreich gibt es ja so viel Korallen.
Ja, die ganzen Korallenriffe da, das ist ganz fürchterlich. Egal, jedenfalls, was dann passiert ist, nachdem er da ist, im Grunde an der Stelle hast du schon fast das Gefühl, der ist dieser Gruppe verfallen. Also der kauft es, ab sofort ist er da jetzt Mitglied in dieser Truppe oder versucht sich da halt reinzumogeln und ist da komplett drin. Also du hast kaum noch das Gefühl, dass er sich irgendwie noch, dass er so eine professionelle Undercover-Ermittler-Distanz hält oder dass er mal sich irgendwie bei seinem Dude da meldet, sein Arbeitskollege da, dem er da Bericht erstatten müsste jetzt theoretisch, sondern er ist dann direkt mit denen weg und unterwegs und keine Ahnung. Also es ist dieses Verhältnis irgendwann, der Film wäre jetzt nicht der Film, wenn er natürlich nicht irgendwann mal seine Waffe zieht und sagt, hier, hallo FBI, ihr seid alle verhaftet. Aber der Moment kommt dann plötzlich so unmotiviert und so unerwartet, dass ich dann schon da saß und dachte, echt jetzt? Jetzt willst du die verhaften? Du bist doch mitten dabei bei allem. Das kommt irgendwie so unmotiviert, weil es jetzt im Skript halt mal sein musste. Aber bis dahin, ja. ich fand's so von den Charakterzeichnungen fand ich es einfach unrealistisch. Auch diese Frauenfigur im ersten Teil, nicht ersten Teil, im Original, ist diese Frauenfigur ja auch so, die beeinflusst ihn ja irgendwie. Und er kann so ein bisschen seine, wie er die Sache sieht, so ein bisschen an ihr abgleichen. Und hier ist eine wunderschöne Frau namens Samsara, heißt sie in dem Film, gespielt von Theresa Palmer. Die kennt man aus Warm Bodies. Die Figur ist vollkommen verheizt. Die ist erstmal kurz da, um irgendwie sexy und schön zu sein. Und danach ist sie einfach nur noch immer einmal kurz so für so ein sexuelles Innuendo da und das war's dann.
Im ersten Teil benutzt er sie ja, um in die Gruppe reinzukommen und Zugang zu den Surfern zu bekommen oder den Ex-Präsidenten, wie sie da heißen. Und steht dann auch später zwischen den beiden, also zwischen Bodhi und Yuta. Aber das ist jetzt eher nicht so. Oder vielleicht kannst du es auch gar nicht sagen. Also wegen Spoiler und so.
Nee, es ist einfach tatsächlich so, reinkommen tut er in die Gruppe ohne sie, hier in dem Film, und auch so später, er braucht sie für nichts. Sie ist einfach hin und wieder mal da, sie sieht hübsch aus, sie darf mal ein paar Mal in die Kamera lächeln und dann gibt es eine Sexszene zwischen den beiden und das ist es dann. Also die Rolle ist komplett vergeigt, die ist komplett, also die hätte sie rausstreichen können, jetzt nichts verloren, außer eine Frauenrolle.
Okay.
Und das ist halt schade. Naja, ja, die Schauspieler... Ja, ist vielleicht noch erwähnenswert, es ist ein deutscher Schauspieler dabei, den wir erst kürzlich hier auch im Sneakpot hatten, und zwar Clemens Schick. Der hat in dem Film Vier Könige, den wir kürzlich hatten, den Doktor gespielt.
Ah.
Und der spielt jetzt hier einen aus der Gruppe, der auch am Anfang sehr skeptisch auf dem Neuen gegenüber ist und er spielt ihn gut und hat diesen durchdringenden Blick, den Clemens Schick halt hat. Und ich fand ihn gut besetzt. Fand ich cool.
Okay, sehr gut.
Ja, ja, achso, wen man vielleicht noch erwähnen sollte, ist Ray Winstone. Auch so ein etwas älterer jetzt schon in der Reihe. Die anderen sind alle so um die die Schauspieler sind sicherlich alle so irgendwo im Mitte, Ende 30. Ray Winstone ist vermutlich eher schon Ende 40. Vielleicht sogar noch älter, habe ich jetzt nicht geguckt. Den kennt man vom Gesicht her. Das ist so ein typischer, der spielt immer entweder harte, taffe Polizisten oder irgendwelche Gangster- oder Mafia-Menschen. Also das ist so ein Ledergesicht. Und der spielt seinen FBI-Kollegen. Und den fand ich sympathisch irgendwie. Ich mochte die Figur. So ein etwas grummeliger FBI-Typ, der ihn so ein bisschen einführt da und so ein bisschen versucht einzubremsen und dann aber auch mal wieder laufen lässt. Einfach so von der schauspielerischen Geschichte fand ich den ganz cool so.
Okay, cool.
Ja, also was bleibt? Eine etwas vermurkste Geschichte und Motivationssache zum einen. Etwas blasse Figuren, aber und dann eben auf der anderen Seite krasse Action, toll gefilmt, sieht absolut super aus, wirklich spektakuläre Action-Szenen, sei es jetzt das Klettern, sei es das Proximity-Flying. Das Kämpfen ist nur ganz kurz drin, aber wir haben dann halt Motorradverfolgungsjagden und Autofahrten und alles Mögliche, was du dir denken kannst. Surfen natürlich in ausgiebiger Fassung und einfach dieses Extremsport-Ding sozusagen aufzumachen und zu sagen, okay, die sind nicht nur Fallschirmspringen und Surfen, sondern die machen halt alles, was irgendwie krass ist und das dann halt auch um die Welt drumrum und krasse Partys und so. Das ist alles, das sieht alles toll aus, das ist schön gefilmt, das nimmt auch wirklich den größten Teil des Films ein. Also immer wenn kurz mal Gelaber war, dann gehen wir eigentlich danach wieder, okay, und jetzt müssen, achso, Snowboarden, da darf ich natürlich nicht vergessen.
Ach, auch noch, ja.
Genau, da hatte ich auch noch einen Haken gemacht. Snowboarden war ich auch schon mal, habe ich den nächsten Haken gemacht. Ja, nee, also der Teil ist absolut ohne Frage super, der sieht toll aus und das ist auch das, was man im Trailer, glaube ich, vermittelt bekommt und was auch absolut geliefert wird. Nur halt immer, wenn sie dann fertig sind mit Action und das Maul aufmachen, dann lässt der Film federn. Und deshalb ist es natürlich schwer, das jetzt in eine Punktzahl zu gießen. Ich finde trotzdem, wenn man so Extremsportfilme mag, ist er absolut sehenswert und wenn man ein Fan des Alten ist, sollte man ihn sich angucken. Aber wenn ich beides zusammensummiere, kann ich ihm nicht mehr als vielleicht 6 Punkte geben oder 6,5. Weil es halt leider, der alte Point Break war halt auch auf dieser Story-Ebene ein spannender Film und das ist der neue halt leider nicht.
Okay. Ich habe gerade gesehen, dass der Film, dass der Regisseur auch Kamera gemacht hat. Das heißt also, da ist dann jemand hingegangen, der ihm geile Action-Szenen drehen wollte und hat dann den entsprechenden Film dazu gemacht. Klar, dann ist es leider auch verständlich, dass die Story wohl leiden muss.
Ja, dass der Typ Action filmen kann, Erickson Core, ist kein Wunder. Der ist der Regisseur und ich glaube, er hat auch schon öfter diese Sache gemacht mit Kamera. Da bin ich jetzt nicht ganz im Zweifel informiert, aber er hat eben gemacht Fast and Furious. Ich glaube, da ist er nicht Regisseur gewesen, sondern tatsächlich einfach nur Kameramann. Der Kameramann von den Fast and Furious Filmen. Oder zumindest eine oder mehreren davon. Okay. Und ich meine, da ist halt klar, dass jemand, dass der nicht nur wahrscheinlich in der Autoverfolgungsjagd sehr, sehr krass gefilmt kriegt, sodass die actionreich und spannend aussieht, sondern dass das dann eben auch geht, wenn da sich zwei Snowboarder verfolgen oder sowas in der Art.
Hm. Okay.
Hallo, ich bin zurück.
Hurra!
Wollte ich nur sagen.
Oh, die Claudia.
Hi.
Ach, einfach mal so reingegrätscht, das ist total super, weil wir haben dich gar nicht anmoderiert.
Ja, das ist okay.
Wir wussten insgeheim, dass du kommen würdest, aber wir haben es den Hörern bis hierher noch gar nicht verraten.
Okay, dann bin ich ein Überraschungsgast.
Ja, total super.
Ich war auch ehrlich gesagt gerade nicht ganz so sicher und wer weiß, wie es jetzt weiterläuft, dass ich wiederkommen würde, weil ich habe irgendwie das Baby gefühlte, weiß nicht, 5 oder 6 Mal zum Schlafen gebracht und jedes Mal, wenn ich aus dem Zimmer rausgehen wollte, hat sie den Kopf wieder gehoben und dann habe ich gedacht so, nein. Mal sehen.
Tja, na, du kommst genau richtig zum Ende der Besprechung des ersten Films. Wir sind mit Point Break jetzt dann soweit durch.
Ja, ich habe gerade schon ein bisschen zugehört.
Okay.
Tja, muss man dann wohl nicht sehen, gell?
Nee, wie gesagt, wenn man die Action-Sequenzen gucken will, dann sollte man ihn sich anschauen. Die sind wirklich beeindruckend, aber ansonsten kann man darauf verzichten. Vielleicht, das mit der Spannung ist vielleicht jetzt auch gemein, weil ich natürlich wusste, wie es ausgehen würde. Ne? Und alle Leute, die den Einser gesehen haben, wissen, wie es ausgeht, denn der Film hält sich relativ genau an die Vorgaben des alten Films. Auch wenn natürlich jetzt das eine oder andere so ein bisschen abgewandelt wird, aber schlussendlich ist das schon ein Remake von Point Break und es ist und bleibt ein Remake und damit ist natürlich auch klar, wie es ausgehen wird. Und deshalb ist das mit der Spannung vielleicht gemein, auf der Ebene mit dem alten zu vergleichen, weil er konnte mich ja nicht mehr so erwischen, wie der erste Mal konnte, weil ich wusste ja, wie es geht. Ne?
Schon war, aber auf der anderen Seite die neuen Zuschauergruppen, die den alten nicht gesehen haben, den würde man doch wahrscheinlich dann trotzdem empfehlen, den alten zu schauen und nicht den neuen, oder?
Ja, das kann man sicherlich so stehen lassen, aber
der Alte ist zu altmodisch.
Genau, ich hatte jetzt auch schon ausgeführt, dass die Sportarten hier noch sehr viel weiter gefasst werden, dass wir noch sehr viel mehr verschiedene Sachen zu sehen kriegen. Wenn man jetzt so den Extremsport-Kinofilm sehen will, dann guckt man sich das an. Wobei ich auch sagen muss, ich war jetzt schon öfter auf der European Outdoor Film Tour und da siehst du dann halt so Sachen wie Free Solo klettern oder Proximity Flying oder sowas. Oder Base Jumping vom K2 runter oder irgend so ein Käse. Das siehst du dann da und da weißt du halt, das ist jetzt nicht Hollywood und das ist nicht CGI, sondern das ist the real deal. Und insofern ist es dann auch schwer, wenn man European Outdoor Film Tour schon oft gesehen hat, sich mit was, wo man weiß, das ist jetzt nur Hollywood in Anführungszeichen, auch wenn es sicherlich mit echten Extremsportlern zum Teil gedreht wurde, die dann da als Stuntman zum Einsatz gekommen sind, ist es dann auch schwerer, sich so richtig fangen zu lassen von dem, was man da sieht, wenn man es auch schon in echt gesehen, also zwar auch im Kino, aber man wusste halt, okay, das ist jetzt Dokumentar hier, da haben die wirklich so gemacht, da ist kein Netz, kein doppelter Boden gewesen.
Okay.
Das ist jetzt aber vielleicht mein Problem, wenn man da jetzt vielleicht etwas weiter abschalten kann, dann sind das auf jeden Fall sehr beeindruckende Bilder, ohne Zweifel. Ja, Claudia, du, schön, dass du da bist und steig doch gleich mal ein. Du hast auch was geguckt, oder?
Ja, ich habe ja eigentlich, glaube ich, das letzte Mal, als ich hier war, habe ich ja schon erzählt, dass wir uns jetzt den letzten Hobbit-Teil doch noch auf DVD gekauft haben und ihn dann angeschaut haben, weil wir so das Gefühl hatten, man muss das ja irgendwie zu Ende bringen. Also den alle anderen, die sich wirklich dafür interessieren, vor einem Jahr oder vor etwas über einem Jahr im Kino angeschaut haben, der heißt The Battle of the Five Armies, glaube ich.
Wir waren stehen geblieben da, wo der Drache rausfliegt auf die Seestadt zu, ne? Und da.
Wir waren stehen geblieben an dem Punkt, wo man so das Gefühl hat, Hobbit-mäßig ist jetzt ja nur noch Minimales zu erzählen eigentlich. Und warum braucht er seinen ganzen Film? Die Antwort ist, dass hier eben jetzt noch viel mehr, die schon vorbereitet wird, was dann im Herr der Ringe passiert. Also die Verbindungen spielen mit Sicherheit eine größere Rolle in diesem Film. Und ansonsten nimmt man sich halt sehr viel Zeit für CGI-Battles, die eben zwischen Elfen und Zwergen und Orks und irgendwelchen anderen Kreaturen ausgefochten werden. Und das ist, finde ich, doch ziemlich langweilig. Also gerade diese Schlachten-Sachen-Szenen fand ich doch ziemlich langweilig. Ansonsten ist dieser Film jetzt, bei dem letzten ist es eben so, dass dann eben nochmal der Zwergenkönig oder der Zwergenkönig sein sollte eigentlich, der rückt eben so ein bisschen in den Mittelpunkt und geht eben natürlich um die Frage, inwiefern ein Zwerg vom Gold so in Verführung gesucht wird, dass er eben mehr oder weniger seinen Verstand verliert und ja, eben diese ganze Geschichte Gold und Macht ist nicht gut für, oder nur bestimmte Herrscher widerstehen dem. Und ja, der Hobbit stolpert da wieder mal in der Gegend rum und Legolas tut unglaubliche Dinge im Kampf und ich fand den jetzt, also ich glaube, ich fand ihn besser als den zweiten. Aber irgendwie fand ich ihn auch so. Also es war halt so, als dann fertig war, hatte man so das Gefühl, ist jetzt auch gut, dass vorbei ist und alles nett, aber hätte meiner Meinung nach niemand außer ein richtig, richtig großer Fan gebraucht. Ansonsten, ja, also hat sich mir jetzt auch im Nachhinein nicht erschlossen, warum man da jetzt drei riesige Filme machen musste, außer dass natürlich die Kassen geklingelt haben. Insofern erklärt sich das von selbst.
Jo. Okay. Naja, aber also nach dem zweiten hatte ich schon so, ich habe den dritten auch selber noch nicht gesehen, aber nach dem zweiten hatte ich schon so das Gefühl, ich muss jetzt schon wissen, was da passiert. Also jetzt fliegt dieser böse Drache da raus zu dieser Seestadt und der wird die ja jetzt dann alle da irgendwie rösten. Und dann wollte ich schon wissen, was passiert.
Naja gut, aber ich meine, okay, also erstens, wenn man das Buch gelesen hat, weiß man ja eh Bescheid. Und außerdem hat sich eben im zweiten Teil, ich will jetzt hier auch nicht so, es gibt ja Leute, die es weder gelesen noch gesehen haben, wie auch immer, ich will jetzt auch nicht so wild rumspoilern, aber gegen Ende des zweiten Teils ist es doch so, dass du das Gefühl hast, es ist schon klar, wer hier die Situation retten wird und es ist auch schon klar, was er dafür verwenden wird. Also ich finde, das ist so überdeutlich, selbst für jemanden, der es nicht gelesen hat, hatte ich so das Gefühl, dass wie diese ganze Sache mit dem Smaug oder wie auch immer der heißt, wie das geregelt wird, das wird eigentlich im zweiten Teil, Ende des zweiten Teils schon ziemlich klar. Und ich meine, gut, das wird halt noch ausgespielt und dann geht's halt darum, dass diese verschiedenen Heere aufeinandertreffen. Kommt einem alles auch so ein bisschen sinnlos vor. Man hat nicht so richtig das Gefühl, man weiß jetzt, wofür wer da kämpft und dann ist es auch so, dass letztendlich am Schluss ja wieder mal so dieses Deus Ex Machina Moment kommt, wo eben du nicht siehst, dass der Konflikt aus den Akteuren heraus gelöst wird, sondern es greift etwas von außen ein und regelt die Sache, so dass eigentlich die ganzen Akteure, die die ganze Zeit eingeführt wurden, letztendlich auch irrelevant sind. Also es ist so ein bisschen so, Aber ich meine, das ist ja nur auch eine Schwäche des Buches. Daran ist jetzt ja nicht der Film schuld. Das ist ja durchaus im Buch auch so. Und das ist meiner Meinung nach generell ein Tolkien-Problem, dass man zwar erstmal wahnsinnig viele Leute aufziehen lässt und alles Mögliche erzählt und dann am Schluss das aber von einer von außen kommenden Kraft zum Teil eben einfach geregelt wird. Und da kann man dann am Schluss auch immer sagen so, hätte man sich auch viele Stunden sparen können, aber okay. Ich meine, diese Filme sind für Leute, die sich gerne in diesem Universum aufhalten, finde ich auch total okay. Sind meiner Meinung nach deutlich schlechter natürlich als der Herr der Ringe. Und das werden sie auch immer bleiben. Und diesen Vergleich müssen sie sich auch irgendwie immer wieder stellen. Da kann man sagen, was man will. Aber sie tun jetzt auch nicht großartig weh. Und irgendwann landen sie im Weihnachtsprogramm. Und da gehören sie auch hin. Und das ist ja auch in Ordnung. Und dann wird es immer Leute geben, die sagen, das schaue ich mir immer wieder gerne an. Also ich will jetzt da auch irgendwie nicht so viel draus machen. Aber bei mir bleibt ein Schulterzucken.
Ja, also wie du schon sagst, ne, beim Herr der Ringe hätte man auch gleich die dicken Adler nehmen können und dahin fliegen, reinwerfen, fertig.
Richtig. Da gibt's doch dieses Internetgerücht oder so, dass als Gandalf sagt, fly you fools, dass er, während er in die Tiefe verschwindet, dass er in Wirklichkeit meint, ja, ich habe da was arrangiert mit den Adlern und die sollen euch dahin tragen. Und ja, das hätte die Sache sehr abgekürzt.
Ja, da hätte man sich locker einen Film sparen können.
Oder zwei. Naja, ja. Ich gebe 6 Punkte und habe jetzt auch nichts Gravierendes gegen diesen Film, aber auch nichts Gravierendes für ihn. Es gibt mal wieder ein paar schöne Menschen anzuschauen. Ja.
Ich habe das Gefühl, ich habe nichts verpasst.
Nee, also ich würde auch absolut niemandem sagen, er hat was verpasst, wenn er das nicht gesehen hat.
Ja, ich bin jetzt in dieser Lage, dass ich habe den ersten damals ignoriert, weil alle gesagt haben, da wird nur gewandert. Und dann habe ich den zweiten angeguckt, weil das damals genau der Zeitpunkt war, wo das Dolby Atmos Kino in Gießen aufgemacht hat. Und ich dachte, ich brauche jetzt den nächstbesten super High-Budget-Blockbuster, der das richtig ausnutzt und der auch überhaupt in Dolby Atmos gemastert ist, damit ich dieses Kino testen kann. Dann habe ich das angeguckt und habe gedacht, echt jetzt ein Jahr warten, bis der blöde Adler dieser Drache da weiterfliegt? Na gut, dann schaue ich mir das, dann habe ich das aber irgendwie, habe ich keine Lust gehabt und habe den dritten Teil nicht geguckt. Jetzt hänge ich da mit so einem Mittelstück. Was mache ich denn jetzt?
Also ich fand, dass der zweite halt sehr viel nur so Jump and Run im Prinzip war und immer die irgendwo da in der Gegend runterfallen, was auch immer, und Brocken um sie herum zu Boden stürzen und sie halt dann irgendwie doch immer rauskam. Und da habe ich dann irgendwann auch so gedacht, also kommt Leute. Und ich meine, so die einzig redeeming quality, also der Moment, wo du dann sagst, okay, jetzt passiert ja noch was, war dann eben, als Smaug auftritt und es eben ein bisschen interessant wurde. Jetzt im dritten Teil finde ich schon, dass mehr im Prinzip Charakterarbeit gemacht wird. Also in der Hinsicht ist der dritte auf jeden Fall interessanter als der zweite. Deswegen, wenn man den zweiten okay fand, sehe ich jetzt keinen Grund, warum man den dritten nicht anschauen sollte. Insofern, ja, nur zu. Aber okay, ehrlich gesagt, ich rede da jetzt auch schon viel zu lang drüber. Also lasst uns das beenden. Mehr sollte man darüber jetzt auch nicht sagen. Ja.
Okay, dann lassen wir jetzt den Herrn Giesbert zu Wort kommen. Der hat ja noch gar nicht viel gesagt, denn er war im Kino.
Yay. Das ist richtig. Ich war im Kino.
Also ihr habt mich jetzt schnell reden lassen, falls ich gleich wieder weg bin oder so.
Das könnte man sagen, dass wir uns das so gedacht haben, ja.
Sehr gut. Okay, also Stefan, was hast du gesehen?
Also kann ja sein, deswegen. Ich habe The Danish Girl geschaut.
Oh, cool.
Ja.
Ja, interessant erstmal.
Ja, ein Film über den ersten, oh Gott, das ist doch schon wieder gendermäßig eine Katastrophe jetzt.
ist ja auch schwierig.
Den ersten Mann, der sich zu einer Frau hat umoperieren lassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Jedenfalls geht es um das Ehepaar Wegener, Einar und Gerda, ein Dänin oder Dänen. Und beide Künstler, sie malen. Er ist recht erfolgreich mit seinen Landschaftsbildern. Sie ist im Moment nicht so erfolgreich mit ihren Porträts, fängt also, aber es gibt eine Situation, wo er für sie Modell stehen muss als Ersatz für eine Freundin, die nicht konnte und er deswegen sich irgendwie Strumpfhosen anziehen muss und dann das Kleid so ein bisschen überhängen muss und so, und man merkt relativ schnell, wie er oder wie sein Interesse daran steigt, Frauenkleidung zu tragen. Und im Film verfolgen wir dann halt seine Entwicklung, wie es anfangs ein Spiel ist, ein bisschen, ja, ihm in Spaß macht, aufregend ist, wie seine Frau ihn auch unterstützt und motiviert, das mal auszuprobieren, ihn auch mal auf eine Party mitnimmt, also verkleidet als Lilly, er nennt sich dann Lilly. Und sie dann ja gemeinsam eben ja auf der Party da unterwegs sind und ihre Unsicherheiten erlebt man mit, wie sie eher, Gott, das wird eine Katastrophe, versucht, ja, sich so zu bewegen und so zu agieren, als sei eine Frau. Und später geht es dann halt weiter, dass er eben auch sich operieren lassen möchte. Und ja, das verfolgen wir dann in dem Film. Was mir besonders gut gefallen hat, ist, wie der ganze Film fotografiert ist. Also er sieht unglaublich toll aus. Er ist super ausgestattet. Er gibt einem ein tolles Gefühl. Was mich immer wieder rausgeschmissen hat, ist die Art, wie Eddie Redmayne, das ist der Hauptdarsteller, den haben wir letztes Jahr schon irgendwas ganz Tolles
gesehen. Den haben wir gesehen, wie er
den Oscar gewonnen hat für Stephen Hawking.
Genau, für Stephen Hawking.
Ach ja, genau. Ja.
Deshalb,
ich habe ihn gar nicht gesehen.
Achso, aber das ist schon wieder so eine Rolle, wo er sich unfassbar verwandeln muss, ne? Das war damals schon so, wo er plötzlich dann diese Behinderung gespielt hat oder diese ALS-Krankheit. Und jetzt verwandelt er sich in eine Frau, also unglaublich wandlungsfähig, der Typ, oder?
Ja, der ist einfach nicht so, der hat erstmal nicht so ein Filmstar-Äußeres, also jetzt nicht so wie Brad Pitt oder so jemand, dass du so das Gefühl hast, den besetzt du eben als den schönen Helden oder so. Der wirkt erstmal so ein bisschen unauffällig und dann kann der aber deswegen alle möglichen unterschiedlichen Dinge spielen.
Ja, was mich ein bisschen rausgebracht hat, ist, dass er gleich von Anfang an sehr weiblich wirkt. Also das kann ja durchaus sein, dass das generell eher so ist. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht weiter nach Fotos von ihm gesucht gehabt. Also sie schminken ihn schon irgendwie sehr fraulich. Also auch wie die Lippen und so, das ist so schon. Und dann wirkt es im ganzen Film immer so für mich, als würde er, als merkt man deutlich, wie er spielt, dass er, dass einer versucht, Lily zu sein. Und die Art, wie er Gesten macht, wie er Gesten nachmacht. Und also, wenn es wirklich mein größter Wunsch ist und mein größtes Interesse ist, wie eine Frau wahrgenommen zu werden, dann bilde ich mir jedenfalls ein, müsste man es doch besser verkörpern können, wie eine Frau zu agieren und eine bestimmte Art, die Hände zu halten oder sich zu geben oder zu laufen und so. Und das wirkt alles so verkrampft, so gespielt. Ja.
Aber glaubst du nicht, dass da ein Problem ist, dass du eben aus einer modernen Perspektive darauf schaust, wo dieses Geschlechtergrenzen überschreiten oder auch eben so die weibliche Seite in dir, die männliche Seite in dir und sowas, das einfach was ist, was uns viel vertrauter ist und deswegen du was voraussetzt, was in der Zeit so einfach nicht vorhanden war, eben in der Zeit, in der die Leute viel rigider in ihren Geschlechterrollen noch verankert waren und so. Meinst du nicht, dass die Künstlichkeit dadurch zum Teil erzeugt wird? Ich denke nämlich zum Beispiel an diesen Film Stage Beauty, der nicht besonders gut ist, wo es auch ein bisschen um so eine ähnliche Frage geht, eben zu Shakespeares Zeiten, wo eben dann ursprünglich noch Frauenrollen im Theater von Männern gespielt wurden. Und die Frage dann war, ist das eine, stellen die wirklich Frauen dar oder ist eben diese Künstlichkeit sozusagen die Kunst ihrer besonderen Darstellung oder sowas. Also deswegen, meinst du nicht, dass diese Künstlichkeit vielleicht gewollt ist?
Ja, also könnte ich mir gut vorstellen, dass es wirklich ganz bewusst so, also eher auch aufgefordert wurde, das so zu spielen. Mich hat es halt persönlich einfach rausgebracht.
Okay.
Also es war immer wieder so, aber du hast natürlich recht, klar, man hat einfach vielleicht in der Zeit überhaupt nicht darüber nachgedacht, wie es wäre, wenn man sich, also wenn man läuft wie eine Frau oder wenn man die Hände so, was, ja, heute weiß ich nicht, ob das normal ist, vielleicht, also dadurch, dass das bei meinem Sport natürlich auch so die Grenzen noch viel stärker verschwimmen, ja, mein Gott, also wir stehen ja nicht immer nur da wie Männer. Also ist ganz klar so und deswegen fällt mir das vielleicht auch noch viel stärker auf und irritiert mich einfach auch noch viel mehr. Ja. Also, das hat mich ein bisschen rausgeworfen. Aber sonst hat der Film mich echt gehabt und sehr beeindruckt. Ich mochte ihn wirklich. Möchte ihn auch einfach jedem gerne ans Herz legen, den zu schauen und mit in die Welt einzutauchen und dieses sein Lilly werden und was so alles dann damit zu tun hat, also auch eben wenn schwule Männer das sehen und damit umgehen, wie die damit umgehen und so. Sehr spannend, ganz toll und er sieht einfach so fantastisch aus. Also, ja.
Seine Frau wird ja wieder gespielt von Alicia Vikander.
Ja.
Die hat ja echt ein, also sehr erfolgreiche paar Jahre gehabt jetzt. Muss man echt sagen. Also wenn ich dran denke, dass vor ein paar Jahren, als sie in Anna Karenina diese relativ kleine Rolle hatte, sie mir vorher noch überhaupt nicht präsent war und ich da so zum ersten Mal nachgeschaut, ja, wer ist denn das und was macht die? Und jetzt in den letzten 2 Jahren oder so, ja, Hauptrollen über Hauptrollen. Also echt sich ganz gut platziert. Dafür, dass sie eine Schwedin ist und nicht blond.
Ja. Aber auch da eben, wie sie das verkörpert, dieses Leiden darunter, dass ihr Mann eben nicht mehr ihr Mann ist.
Mhm.
Also sie hat ihn ja geheiratet.
Mhm.
Das muss ich auch sagen, das ist das, was mich was mich am stärksten mitgenommen hat oder am stärksten, wo ich mich am stärksten mit identifizieren konnte, dieses, was ist denn, wenn der Partner plötzlich nicht mehr der Partner ist, den man geheiratet hat?
Ja.
Also, oder mit dem man zusammengekommen ist, was auch immer. Aber, weißt du, sie hat einen Mann geheiratet, sie hat einer geheiratet, den Künstler, den Maler und so. Und nicht Lilly, die überhaupt nicht mehr ein Mann sein möchte.
Ja, das ist ja eine Frage, die eben auch, der Transfer ist ja fast ohne Abstriche wahrscheinlich möglich auf die heutige Zeit, selbst wenn man selbst so das Gefühl hat, ich finde das natürlich richtig, dass Menschen so leben können und diese Entscheidung für sich treffen können, ist es ja eine ganz andere Sache, wenn dein Partner sowas entscheidet und die Frage, wie entspannt du da wärst oder wie einfach dir das fallen würde, dann zu sagen, okay, dann leben wir halt zusammen so ganz anders, ist halt sehr viel schwieriger.
Ja.
Ja, und das hat ja auch nichts mehr mit Respekt oder Toleranz zu tun an der Stelle, sondern schlicht und ergreifend mit ganz anderen Fragen. Es betrifft ja dann deine eigene Sexualität, ob du dann sagst, irgendwie lege ich da aber schon als Heterosexueller Wert drauf, dass mein Gegenüber das andere Geschlecht hat, aber ja, wenn das dann nicht mehr so ist, musst du halt damit klarkommen oder halt sehen, was du tust.
Ja.
Ja, die Person, die du liebst, ist halt weg. Also.
Ja, oder ist sie das wirklich? Das ist halt die Frage. Ne? Das ist eben.
Das wird auch sehr stark da thematisiert und auch sehr, sehr toll dargestellt, wie dann eben Lilly sagt, dass einer nicht kommen kann.
Mhm.
Also, einer ist nicht mehr da.
Mhm.
Und jeder weiß so, ja, aber wenn du dich jetzt abschminkst und darüber gehst und dir einfach einen Anzug anziehst, dann ist es halt wieder, dann ist halt einer wieder da.
Mhm.
Und wie damit umgegangen wird. Und die Anzüge, die er am Anfang trägt. Alter Schwede. Sehr, sehr cool. Coole Klamotten. Alter. Eieiei. Ja, 20er Jahre. Cool. Ja, also 8 Punkte von mir.
Schön, habe ich Lust drauf.
Ja, also kann ich auch wirklich empfehlen. Ja, lohnt sich. Schöner Film.
Gut, dann
wie geht es weiter? Ah, Robert, ich sehe, du hast True Lies geschaut. Nein, True Story.
So ähnlich, ja.
Das ist aber nicht mit Arnold Schwarzenegger, oder?
Das ist nicht mit Arnold Schwarzenegger, aber gelogen wird auch hin und wieder. danke für diese Überleitung. True Story, ein Film nach einer wahren Begebenheit. Haha, das muss an der Stelle natürlich gesagt werden. Ist aber tatsächlich so. Wir haben in der Hauptrolle zwei Kandidaten, die eigentlich eher für so Klamauk und Unfug bekannt sind, nämlich James Franco und Jonah Hill. Hm. Der Film ist aber durch und durch ernst. Beide versuchen sich hier, also Jonah Hill hat ja mit Moneyball und auch mit Wolf of Wall Street schon eher mal versucht, in diese Charakterdarstellerrolle Richtung abzubiegen. Hier ist jetzt ein erneuter Versuch. Ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht, wo der zeitlich hingehört. Ich glaube, es ist 2015, meine ich wohl, gewesen.
Das ist ja schön.
Gibt es jetzt im Moment bei den Verleihportalen schon zu gucken. Also habe ich jetzt, glaube ich, bei Amazon geguckt. Die Geschichte ist folgende. Jonah Hill spielt einen New York Times Reporter, der relativ am Anfang des Films dabei ertappt wird, wie er eine seiner Titelgeschichten ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen nachgeholfen hat, damit sie ein bisschen mehr Impact entfaltet. Und dafür wird er seinen Job los, weil die New York Times solcherlei Integritätsverluste nicht mitspielen möchte und da nicht bei ihren Lesern so ankommen müsste. Also fliegt er raus und jetzt hängt er so ein bisschen da und keine Zeitung fasst ihn im Moment an, weil er hat halt jetzt diesen Makel dran kleben und jetzt muss er irgendwas finden und er findet dann, oder beziehungsweise er wird gefunden von der Figur, die von James Franco gespielt wird, einer Person, die jetzt gerade in Untersuchungshaft sitzt, eben frisch verhaftet worden ist, auf den Prozess wartet, dafür, dass er seine Frau und seine 4 Kinder umgebracht haben soll. Und der hat bei der Verhaftung immer oder generell auf seiner Flucht immer behauptet, er würde Mike Finkel heißen und das ist aber der Name von dem New York Times Reporter. Also er hat sozusagen die andere Identität angenommen, ist zu viel gesagt, er hat halt behauptet, er sei der. Und das kriegt der echte Reporter dann irgendwie raus, kontaktiert den, will wissen, warum ist das so. Und da stellt sich raus, das war quasi so eine Art Plot, um den Kontakt herzustellen. Denn er möchte jetzt noch vor dem Prozess, nimmt er ihm das Versprechen ab, ich erzähle Ihnen meine Geschichte, Sie dürfen nur nichts von dem, was ich hier Ihnen erzähle, sagen irgendjemandem oder veröffentlichen, bevor der Prozess zu Ende ist. Danach haben Sie dann ein Buch oder einen Artikel oder machen Sie mit, was Sie wollen. Und er ist erst so ein bisschen zurückhaltend und sagt dann aber, ja, okay, also Ihnen muss klar sein, dass es Ihnen unter Umständen nicht gefallen wird, was ich über Sie schreiben werde. Und er sagt, ja, das ist in Ordnung. Ich habe noch eine zweite Bitte, Sie bringen mir das Schreiben bei. Und den Deal machen sie dann und ab da sehen sich diese beiden Personen sehr, sehr oft. Er besucht ihn dauernd im Gefängnis und der Verbrecher erzählt ihm die Geschichte und er erklärt ihm so ein bisschen so ein paar rhetorische Tricks, weil der würde eben gerne schreiben, aber er ist halt etwas ungelenk. Und ja, ab da fangen die Probleme des Films an. Bis dahin ist das eine relativ spannende Konstellation, weil du weißt halt nicht, ob er das getan hat oder nicht oder ob das alles so abgelaufen ist, wie die Polizei behauptet, dass es abgelaufen ist. Du weißt auch erstmal nicht so recht, also klar, für unseren Reporter ist der Deal relativ offensichtlich. Er hat halt im Moment keinen Arbeitgeber und er wittert hier eine große Geschichte, weil dieser Fall macht viel Schlagzeilen. Und wenn er jetzt sozusagen den exklusiven Artikel mit den exklusiven Zugang zu dem Täter hat, da kann man natürlich ein bisschen was draus machen, da kann man ein Buch schreiben oder sowas. Und für ihn ist das relativ klar, aber er hat auch irgendwie immer noch so diese Faszination und er kann nicht so richtig einordnen, warum hat er meinen Namen benutzt, warum, was weiß der über mich oder was will der eigentlich von mir? Das ist so ein bisschen so ein Spannungsfeld und dann eben auf der anderen Seite, was hat der Täter oder der potenzielle Täter davon, dass er dem jetzt die Geschichte erzählt? Da steckt möglicherweise noch irgendwas anderes dahinter, was will er noch von dem? Und das ist so das Spannungsfeld, was der Film zu beackern versucht. Wie gesagt, das Ganze basiert auf einer wahren Geschichte und da steckt psychologisch einiges drin, aber für meine Begriffe kriegt der Film das nicht richtig auf die Leinwand gebracht. Also irgendwo so bis zu so einer 70% Marke von der Zeit ungefähr oder vielleicht 80% ist das sehr spannend und es baut sich hervorragend auf und ich muss auch sagen, Jonah Hill spielt absolut toll. James Franco muss eigentlich nicht viel machen, außer immer mysteriös gucken und langsam sprechen. Das kriegt er gut hin. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, hey, wow. Aber Jonah Hill, es sind so ein paar Momente drin, wo ihm so ein bisschen der Teppich unter den Füßen weggezogen wird und das siehst du ihm einfach nur durch einen Blick in sein Gesicht an. Das ist schon gut gemacht. Also der Kerl hat mehr drauf, als man ihm zutraut, glaube ich. Oder als er zumindest am Anfang seiner Karriere zeigen konnte. Und dann fängt der Film aber leider an, für mich spannungsmäßig und nachvollziehbarkeitsmäßig auseinanderzufallen. Das mag sein, dass die originale Geschichte, die da drunter lag, nicht mehr hergegeben hat. Das wird dann versucht, so ein bisschen zuzuspitzen. Oder aber, dass der Regisseur halt einfach bei dem Versuch, dieses Psychospiel zu dekonstruieren, irgendwo so ein bisschen den Faden verloren hat. Und dann waren so ein paar Momente da, wo wir dann dachten, hä? Was? Warum? Wieso? Und dann haben wir zurückgespult und haben uns nochmal irgendwie zwei Dialoge nochmal angeguckt, weil wir dachten, wir hätten irgendwas überhört oder irgendwie was verpasst. Aber nee, wir hatten eigentlich alles gehört und es ergibt trotzdem keinen richtigen Sinn. Und am Schluss sitzt du dann so da und denkst dir so, echt jetzt? Das ist das Ende? Komisch. Da ist es so ein bisschen zerbröckelt für mich, aber bis dahin, muss ich sagen, war es ein echt spannender Film, wo man die meiste Zeit davor saß und es ist ein Thriller, der sehr viel Spannung in die Luft legt. Du hast immer die Erwartung, dass irgendwas Schreckliches passieren könnte. Der Film kommt trotzdem komplett ohne Blut oder ohne irgendwelche Schock- oder Effekte, irgendwas dieserartiges und ist trotzdem richtig spannend. Also ein Thriller klassischer alter Machart, der aber hinten raus leider irgendwie den letzten Punch dann doch nicht setzen kann. Das wäre so mein Fazit. Ja, irgendwie schade. Aber vielleicht für Leute, die gerne Psychothriller sehen, doch mal reingucken. So schlecht ist er nicht.
Ja, klingt so, als könnte mir gut gefallen, glaube ich.
Ja, vielleicht siehst du das auch total anders. Vielleicht sagst du mir dann hinterher, dass ich irgendwas nicht begriffen habe oder so. Also würde mich schon interessieren, wenn du ihn vielleicht anschaust.
Mhm. Ich habe ihn schon direkt auf die Liste geschrieben.
Ja, es ist ein Regiedebüt von jemandem, der Rupert Gould heißt. Kannte ich bisher nicht. Er hat auch das Drehbuch geschrieben. Ja, und im Abspann steht dann drin, wie es mit den Figuren weitergegangen ist und so. Da habe ich dann auch gedacht, ja, das, so wie es formuliert ist, ist klar, was es suggerieren soll. Aber es ist auch so suggestiv formuliert, dass es schlechter klingen soll, als es eigentlich ist. Und dann, ich fand es so, ich habe mich hinten raus verarscht gefühlt. Und das mag ich nicht am Ende von einem Film.
Oh, okay, ja.
Naja, gut. Aber wie gesagt, Jonah Hill, ziemlich gut gespielt.
Der spielt doch auch in dem Steve Jobs Film mit, oder? Glaube ich. Ich glaube ja, also der hat wirklich schon einige Rollen, die nicht als Komödie im weitesten Sinne durchgehen oder so. Also eigentlich ist er inzwischen schon ganz gut etabliert, auch im anderen Fach.
Ich habe gerade mal geklickt und hier ist nichts mit Steve Jobs.
Nein.
This is the End, Wolf of Wall Street, Lego Movie, 22 Jump Street, True Story, 23 Jump Street.
Naja, vielleicht war das ein Irrtum meinerseits.
Ja, nee.
Nee, aber.
Glaube ich, verwechselt haben.
Also gegen Jonah Hill habe ich auf jeden Fall nichts mehr.
Ja, nichts mehr. Genau, das ist so ein bisschen wie mit hier der Tanzjunge, wie heißt er?
Der Tanzjunge?
Magic Mike.
Ah, Channing Tatum.
Der auch so langsam, also nach Foxcatcher, wo ich die Oscar-Nominierung für Steve Carell echt irgendwie so am Ziel vorbei finde, die hätte Channing Tatum gehört eigentlich.
Ja.
Und nur weil sie jetzt Steve Carell da irgendwie diese Nase drauf montiert haben und ihn halt entstellt haben, was die Academy ja immer total toll findet, trotzdem die imposantere Figur in Foxcatcher ist einfach Channing Tatum, ganz klar.
Ja, ich finde, also das stimmt, dass Channing Tatum da irgendwie jetzt auch, also sagen wir, für mehr steht, als man ursprünglich mal gedacht hat. Bei Jonah Hill ist es eben so, dass er ursprünglich mal für eine Art Film stand, die ich nicht besonders lustig finde und die ja lustig sein soll. Also wo ich immer so dachte, so okay, ich nenne das Kifferhumor, aber okay.
Ich fand das immer sehr lustig.
Ja, okay, und ich meine, ich akzeptiere das auch, dass es dafür ein Publikum gibt, aber ich war halt dieses Publikum nicht. Und inzwischen ist es aber eben so, dass er sich aus dieser Ecke doch schon so rausgespielt hat und eben alle möglichen Rollen kommt und das auch eben in der Regel gut macht. Und bei Channing Tatum ist es so, dass man ursprünglich mal dachte, der sieht halt nur gut aus und das ist
und kann tanzen.
Genau, und das ist so ein Typ, wo ich eben klassisch immer sagen will, sieht ein bisschen zu gut aus, weil meiner Meinung nach echte Filmstars nicht notwendigerweise die allerschönsten sind, sondern dass die haben häufig auch eine andere Qualität, die sie attraktiv macht. Nicht nur, dass sie objektiv betrachtet wahnsinnig schön sind. Und
ich finde zum Beispiel, da muss ich dir jetzt widersprechen, oder ich bin natürlich keine Frau, aber ich finde Channing Tatum nicht schön.
Ja, also Channing Tatum kommt aber halt ursprünglich aus diesem, ich meine, gut, das ist ja eine ganz subjektive Frage, ob man ihn schön findet oder nicht, aber er kommt halt aus dieser Art von Film, diese Step-Up-Sache, wo eben einer besetzt wird, wo man weiß, dass junge Frauen ihn heiß finden, so. Ja, also das ist halt sein, dass er so der Traum ist, also quasi die Weiterentwicklung von dem Jungen aus dem Pferdebuch ist er eben der dann später eine Frau mit Anfang 20 anspricht und so.
Aber ich fand das immer interessant, weil ich immer das Gefühl hatte, dass ich so ein Frauenschwarmtyp irgendwie, auch wenn er jetzt nicht hormonell emotional auf mich wirkt, hatte ich immer das Gefühl, ich kann so jemanden erkennen.
Ja.
Wenn ich so einen Brad Pitt sehe oder wenn ich so einen James Franco sehe oder so, dann sehe ich die Attribute, wo ich denke, alles klar, ich verstehe, warum ein Ryan Gosling schön ist und warum ich es nicht bin. Und das kapiere ich immer irgendwie. Aber wenn ich Channing Tatum sehe, dann denke ich mir, nee, was finden die denn an dem?
Nein, aber wenn du von Ryan Gosling und Brad Pitt und sowas sprichst, James Franco würde ich nicht mitgehen, aber Ryan Gosling und Brad Pitt, sprichst du nicht von diesem Art von Mädchenschwarm, sondern du sprichst von dem, was ich vorher gemeint habe, jemand, der ein Filmstar ist oder das Potenzial hat, ein Filmstar zu sein, nämlich jemand, der eine Attraktivität hat, die darüber hinausgeht, dass er gut aussieht, der irgendwie ein Charisma hat oder sowas. Und ich, bei Channing Tatum war es bei mir so wie jetzt vergesse ich den Namen wieder. Dieser Typ, der in den Star Trek Film den
ja, ich weiß, wie du meinst, genau. Den Kirk spielt.
Ja, also so,
finde ich auch nicht schön.
So ein Blauäugiger und so weiter. Also der ist für mich erstmal so die gleiche Art von Typ, jemand, der objektiv betrachtet gut aussieht, wo wahrscheinlich, keine Ahnung, an der Uni oder in der Schule, die sagten, oh ja, das ist der heiße Typ. Allerdings waren das halt auch die, entschuldige, wenn ich das sage, die dummen Tanten, die gesagt haben, das ist der heiße Typ. Der hat an Attraktivität eben, hat für mich vollkommen charismafrei. Und bei solchen Leuten verstehe ich eigentlich immer nicht, warum die Filmstars werden, wenn sie das werden. Weil ich denke so, der hat nichts, was irgendwie interessant ist. Da gibt's keine Attraktivität, die darüber hinausgeht, dass seine Zähne gerade sind und seine Augen blau und er groß ist und sportlich und sowas. Also eine vollkommen, für mich vollkommen uninteressante Attraktivität. Und ich hatte bei Channing Tatum, für mich war der immer genau diese Art von Typ. Eben was, was ich persönlich auch nicht attraktiv finde, wo ich zwar erkenne, dass andere Frauen oder viele Frauen das attraktiv finden, aber ich find's fürchterlich langweilig. Und jetzt, über die letzten Jahre, spielt er sich für mich aus dieser Schublade so ein bisschen raus. Und bei mir war das Entscheidende, dass ich das Gefühl hatte, er reflektiert diese Rolle und er hat da so eine gewisse Selbstironie. Also er sieht sich selbst eben als diese Type und spielt dann zum Teil auch Sachen, die da so einen ironischen Bogen drum zum fassen. Und jetzt geht er quasi noch einen Schritt weiter und kriegt eben wirklich, also Foxcatcher eben, kriegt eben richtige Charakterrollen, die ich ihm auch überhaupt nicht zugetraut hätte früher. Also hätte nicht gedacht, dass der sowas kann.
Ja, ja, absolut.
Also überrascht einen vielleicht auch. Also deswegen bin ich inzwischen der Meinung, dass Channing Tatum eben mehr ist als so eine Type, die einfach nur Typ Quarterback ist oder sowas. Wo du echt denkst, das ist doch kein Filmstar. Aber von denen gibt's viele natürlich.
Ja, okay. Ich glaube, wir haben rübergebracht, was wir beide meinen.
Ja.
Genau. So. Jetzt, Herr Giesbert, mach mal eine Überleitung. Ich habe das Dokument verschmissen.
Möchtest du noch sagen, wie viele Punkte du für True Story gibst? Oder?
Ach, vielleicht nicht. 6.
Oh, okay.
Wir haben ganz schön viel 6-Punkte-Wertungen heute.
Ja.
Tja, naja.
Also was heute übrig bleibt, ist, schaut euch The Danish Girl an. Der läuft im Moment sogar noch im Kino.
Auch nicht für jeden allerdings, der Film.
Nein, durchaus nicht. Aber ich hoffe, ich habe das so rübergebracht, dass man verstehen kann und für sich selber einschätzen kann, ob man ihn gucken möchte oder nicht.
Ja.
Ja. Das waren die Filmthemen.
Auf in den Gossip. Herr Giesbert, du züchtest Pflanzen.
Ja, ich nicht, was? Wie du dir jetzt denkst.
Auch, ich habe hier mittlerweile so eine Gruppe von Jugendlichen, die rauchen immer irgendwas sehr Aromatisches, um es mal vorsichtig auszudrücken, im U-Bahn-Eingang. Und das ist immer sehr lustig, weil man steigt aus der U-Bahn aus und dann fährt die U-Bahn weg und dann zieht die U-Bahn ja so Luft nach hinterher, wenn sie so rausfährt aus dem Bahnhof, dann stürmt es ja die Rolltreppe runter. Und dann weißt du immer schon unten an der Rolltreppe, ob die Jungs oben auf dem Treppenabsatz wieder rauchen oder nicht und was sie heute rauchen.
Ah, ja.
Aber so Pflanzen züchtest du nicht. Was züchtest du denn?
Nein, ich habe Mini-Tomaten angezüchtet, ich habe ein bisschen Minze angezüchtet und ich habe Petunien angezüchtet. Ich habe nämlich in meiner Abhängigkeit von Kickstarter schon vor, oh, das ist jetzt bestimmt schon 1 oder 2 Jahre her, ein Produkt gekauft, was sich Click and Grow nennt, wo du so kleine so Erdetöpfchen reinhängst, wo Samen drin sind und dann ist halt unten das Wasser drin und das ist so irgendwie so eine spezial fancy Erde und oben drüber ist so ein Arm, der schönes Tageslicht macht und wenn du das in die Steckdose steckst, dann ist es halt 16 Stunden hell und dann 8 Stunden dunkel, also um eben Tag-Nacht-Rhythmus auch den Pflanzen zu gewähren und diese Töpfchen, die kommen mit so einer Plastikhaube, die so ein bisschen aussieht wie so ein Gewächshaus, wo die Pflanzen dann sich drin erstmal angezüchtet werden. Und sobald sie halt die Haube berühren, kann man sie dann, also macht man die Haube weg und dann kann sie so langsam rauswachsen. Und meine Tomate ist schon richtig groß geworden. Also die ist jetzt bestimmt schon 5-6 Zentimeter hoch. Die Petunie ist so, naja, einen halben, dreiviertel Zentimeter, nee, 2 Zentimeter hoch. Und die Minze, die sieht irgendwie scheiße aus. Nee.
Also verstehe ich das richtig? Der entscheidende Unterschied zu, ich kaufe mir einen Topf im Baumarkt und mache da Erde rein und Samen, ist, dass da diese fancy Lampe mit dem Timer drüber ist.
Genau, das ist die fancy Lampe mit dem Timer und es ist halt unten so ein Wasserbassin, was du alle 7 bis 14 Tage mal wieder auffüllen musst, damit deine Pflanzen genug zu trinken haben. Und es kommt halt diese spezial super Erde, wo deine Pflanzen angeblich ganz toll wachsen und die irgendwie das Wasser gut nach oben transportieren.
Also das ist wie Malen nach Zahlen im Prinzip. Ja, dir wird genau gesagt, was du zu tun hast, was wundervoll klingt, weil mich hat wirklich bisher noch keine Pflanze überlebt und wäre tatsächlich meine Chance, auch irgendwas zum Wachsen zu bringen.
Ja, das ist echt schön und ja, also Ich habe die eingesetzt, ich habe da Wasser reingekippt und ich glaube, ich habe zweimal nachgegossen bisher. Das war's.
Und,
aber das siehst du auch recht so hier, da, dann sagt es dir, Achtung, jetzt ist ein bisschen niedrig das Wasser. Und dann gießt du halt einfach irgendwie einen Schluck Wasser rein.
Wie sagt es dir das? Gibt es eine App zu oder was?
Es gibt eine App dazu, die dir das sagt. Die sagt aber nur alle 7 Tage, jetzt hier ist wieder. Und rechts ist einfach so ein Schwimmer. Und dann siehst du halt, jo, der Schwimmer guckt raus, alles klar, genug Wasser. Der Schwimmer guckt nicht raus, alles klar, zu wenig Wasser. Ist nicht so schwer.
Okay, verstehe.
Ja, ja. Also ist echt ein sehr schönes.
Click and grow.
Click and grow,
genau. Nicht schlecht.
Ja, weil du halt diese Töpfchen da.
Aber so eine Tomatenpflanze, also ich habe Tomatenpflanzen auf meinem Balkon und bis da Tomaten rauskommen, muss die weit, weit größer als 5 bis 6 Zentimeter sein. Also
das sind ja Mini-Tomaten, die werden ja vielleicht nur 1 Zentimeter groß.
Ach so.
Die sind ja extra auf klein gezüchtet. Es gibt auch Erdbeeren, die habe ich noch irgendwo, die pflanze ich beim nächsten Mal ein.
Ah, das heißt, die Samen, die da reinkommen, sind jetzt nicht irgendwie aus dem Baumarkt, sondern das ist so das Spezialset, was bei Click and Grow so mitgeliefert wird.
Genau. Ja, und das ist halt auch nicht richtig günstig, aber die machen immer wieder Rabatt. Ja.
Kickstarter. Das hast du schön gesagt.
Ja. Ja, natürlich ist es viel billiger, wenn du in den Baumarkt gehst, dir da irgendwie eine Tageslichtlampe kaufst, einen Timer dran machst, irgendwie so eine Tornadolampe oder sonst irgendwas. Timer dran und dann 3 Töpfchen und Blumenerde rein und Wasser dazu und gut ist. Die musst du dann halt ein bisschen regelmäßiger gießen, ja, aber.
Ja gut, mit der Tornado-Lampe, das werden ja gleich Zombie-Erdbeeren dann. Also das, die ist ja, ja unmenschlich, was diese Lampe kann.
Ja. Ja, aber weißt du, Robert, ist es Tech?
Ja, ja, nee, natürlich. Ich bin total
also, bei dich. Dich brauche ich da auch nicht lange zu überzeugen, ich weiß.
Nee, absolut nicht. Wobei ich hier mit einer Frau zusammenlebe, die tatsächlich einen sehr grünen Daumen hat und hier wuchert und wächst es überall. Hier wachsen ständig irgendwie Pflanzen, die aus den Kernen von Mangos, die ich mal gegessen habe, entstanden sind und solche Dinge.
Echt?
Ja. Krass. Insofern, ich glaube, wenn ich mich jetzt hier mit so einer Click-and-Grow-Lösung hier auftische, da mache ich mich einfach nur lächerlich.
Vielleicht musst du das bei dir in der Wohnung dann machen.
Ja, das könnte ich versuchen.
Ja. Nee, also ich habe nur einen grünen Daumen sonst für die Orchideen. Die wachsen bei mir auch ganz gut.
Aber das ist aber schon die hohe Kunst. Also Orchideen ist ja nicht leicht, ne?
Echt? Ich finde Orchideen so leicht. Ja, weil, du machst dir einen Timer alle 10 Tage.
Genau.
Besserst du einmal?
Ich glaube, die meisten Leute ertränken die Dinger. Das ist sowas, habe ich mal irgendwo gelesen. Ja, genau. Weil die mögen das nicht, wenn sie zu viel Wasser kriegen. Das ist eigentlich ideal für Leute, die immer das Gießen vergessen.
Ja, genau. Alle 10 Tage, die setze ich mitsamt Übertopf irgendwie ins Waschbecken oder in die Dusche, mach diese Übertöpfe voll, lass die da, naja, 1 Stunde bis 6 Stunden, je nachdem, wann ich wieder dran denke, stehen. Dann gieße ich das Wasser weg. Und dann schlägst du wieder auf die Fensterbank. Das war's.
Das ist ja heute richtig hier mit Lebenstipps für Pflanzenpflege und so.
Oh.
Ja, also ich hab eine Orchidee, die ist bestimmt schon 6 oder 7 Jahre alt.
Aber ich kann da die hat jetzt überhaupt nicht mitreden.
4 Blütenstiele.
Ich habe dazu nichts zu sagen.
Gar nicht so schlimm.
Also es war mal so, dass ich so eine Pflanze hatte, die war schon fast tot. Und dann bin ich ins Ausland gegangen für ein Jahr. Und dann hatte meine Mutter sie. Und dann hat sie sich großartig entwickelt in dem Jahr. Und hat wirklich, ist riesengroß geworden, als sie beim Eltern war. Und als ich sie dann zurückgenommen habe, hat sie, ich weiß, auch nicht mehr lang überlebt. Und es ist wirklich nicht so, dass ich einfach sie halt monatelang vergesse oder es mir so egal ist. Aber ich hatte immer so das Gefühl, egal was ich tue, sie sterben immer. Tja.
Okay.
Ich weiß auch nicht. Vielleicht zu viel Enthusiasmus.
Ja, oder, ich weiß nicht, schlechter Stellplatz oder.
Ja, gut, ich meine natürlich zum Teil hat das vielleicht sicher.
Pinkelt auch immer dein Kater rein oder irgendwas.
Nee, das war auch schon, als ich noch keinen. Also eigentlich in der Zeit, in der ich einen Kater habe, habe ich es gar nicht mehr probiert. Ich glaube schon auch, dass es damit zu tun hat, dass ich meistens Wohnungen hatte, wo es keinen guten Stellplatz gibt. Also das ist wahrscheinlich Teil des Problems, aber. Ach.
Siehst du, da bist du total unschuldig, da konntest du.
Ja, ich bin total unschuldig.
Also wenn da keine Sonne reinkommt, da kann die beste Pflanze nichts tun.
Ja, also jetzt wäre dann quasi die Chance, nochmal von neuem anzufangen und hier alles mit Pflanzen vollzustellen.
Eine Karriere mit grünen Daumen zu starten. Juhu!
Ich hab in meiner Wohnung gibt es genau eine Pflanze, mal von den Kräutern auf dem Balkon abgesehen. Ist eine Palme. Und der habe ich jetzt im Winter eine Lampe hingestellt mit einer Zeitschaltuhr, damit die nicht so lichtarm da lebt, die arme Pflanze.
Ah, okay.
Die kriegt dann immer, wenn die Sonne untergeht, geht die Lampe an und dann geht die so um, weiß ich nicht, 23, 24 Uhr wieder aus. Dann hat die noch so ein bisschen mehr Licht dann des Tages. Auch wenn ich nicht zu Hause bin.
Das ist
Ist das auch eine Tageslichtlampe oder ist das nur ein Licht?
Das ist so eine White LED irgendwas. Es wird jetzt wahrscheinlich nicht das Beste sein, aber ich denke mir, das ist einfach nur so ein Irrglaube von mir, dass das ist wahrscheinlich besser als nichts.
Ja, das wahrscheinlich schon.
Ja. Tja. Also bisher hat sie die Winter immer überstanden. Ob das jetzt irgendwas mit dieser Lampe zu tun hat, vermag ich nicht zu sagen, aber...
Stellst du die im Sommer auch raus?
Ja, im Sommer wohnt sie auf dem Balkon.
Und da schießt die immer, oder?
Nee, nicht zwangsläufig. Eigentlich sieht die seit Jahren gleich aus.
Wir haben so eine Palme, das ist so, im Winter tut sich fast nichts. So auch am Fenster und gießen und das und jenes. Und dann stellst du sie im Sommer irgendwie raus, so den halben Mai, und sie ist irgendwie 10 Zentimeter gewachsen. So, was ist das denn?
Ja.
Das ist echt krass, wie die dann abgeht immer.
Also was ich schön an einem Kater finde, ist, dass der sich beschwert, wenn was nicht passt. Also wenn ich ihn nicht richtig behandle, seiner Meinung nach, dann kommt eben deutlicher Protest. Und das ist natürlich das noch viel Schönere an einem Kind dann zukünftig, wenn es mal sprechen kann, dass du dann noch viel konkretere Hinweise bekommst, was nicht passt.
Mama, ich will jetzt auch die Barbie.
Genau. Und bei einer Pflanze ist einfach so, ich verstehe die Pflanzen nicht. Irgendwie. Und irgendwann sind sie immer tot.
Wenn sie Blätter hängen lässt, passt dir irgendwas nicht.
Claudia hat da keine Antennen.
Nee, echt nicht. Deswegen, wie hieß das nochmal? Click and grow.
Click and
grow. Das klingt wie für mich gemacht.
Genau, sehr gut. Okay, naja.
Wenn ich das hier mal fertig gewachsen habe, dann kann ich es dir ja mal vorbeibringen. Dann kannst du mal die nächste Runde bei dir wachsen.
Du hast mir letzte Woche so ein Foto davon geschickt. Postest du das mit in den Artikel, Stefan? Dass wir sehen, wie das aussieht. Oder machst du noch ein neues? Wo jetzt ist die Pflanze ja sicher größer als letzte Woche.
Die ist nicht viel gewachsen, ne. Ja, aber ich guck mal. Jetzt ist nur das Licht schon ausgegangen, weil es ist schon zu spät für sie.
Ja. Ist schon im Bett.
Sie sieht nämlich hier im Dunkeln.
Ich würde die wahrscheinlich
als Licht an meinem Schreibtisch, und jetzt ist es ausgegangen. Jetzt sitze ich hier. Jetzt leuchtet mich nur der Computermonitor an.
Hm. Ich würde das wahrscheinlich irgendwo einfach aus Spaß würde ich das in die Besenkammer stellen oder so. Und würde diese Zeit genau verkeilt rum machen, dass die tagsüber Nacht hat und nachts Tag. Fände ich irgendwie witzig.
Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich es mit auf die Arbeit nehmen soll. Dann könnte ich da auch meine Pflanze.
Ja, dann musst du auch den Strom nicht mehr bezahlen. Das ist total praktisch.
Ja, genau. Das ist nämlich das Erste, was zu Problemen führen kann. Und wenn ich dann nochmal Tomaten ernte und dann alle Tomaten haben wollen, dann ist ja auch die 3 Tomaten, die ich bekomme.
Die reichen nur für einen sehr kleinen Caprese, ja.
Ja, sehr klein, sehr klein.
Na gut. Dann machen wir einen Deckel drauf auf die Sendung. Schön, dass du da warst, Claudia, und vor allen Dingen, dass du bis zum Ende bleiben konntest.
Ja, ich fand's auch sehr schön. Ich habe das schon in der Vergangenheit gesagt, es mangelt mir nicht an Motivation, aber mein Kind schläft einfach nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Ja, okay, aber lass uns da nicht wieder drüber sprechen.
Gib ihm einfach nicht so viel Kaffee, das hilft.
Ja, ja, aber ich werde es auch zukünftig wieder probieren, und irgendwann kann ich bestimmt auch wieder einen Film schauen.
Ja, wir warten gespannt. Und du weißt ja immer, wo du uns findest.
Genau.
Ja, dann schreibt ihr Kommentare da draußen. Bitte gerne zu den zahlreichen Themen, die wir heute angesprochen haben. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.